Er war ein König. Er lebte im 6. Jahrhundert vor Christus. Er war sagenhaft reich. Er hatte nach dem unschlagbaren Nachschlagewerk Wikipedia so viel Geld wie niemand in der Weltgeschichte. Die sprechen von 375 Milliarden Euro im heutigen Wert. Und er war König in einer Stadt, denn es geht nicht um den Menschen, dessen Namen ihr ja alle kennt, dessen Namen ihr vielleicht auch schon mal gesagt habt. Zumindest meine Generation kennt das vielleicht schon eher. Wenn so zu meiner Zeit vielleicht meine Kinder zu mir gekommen wären und gesagt hätten, hast du nicht mal einen Fünfer, so wie ich es bei meiner Oma früher gesagt habe, hast du nicht mal einen Fünfer, ich will mit meinen Kumpels weggehen. Und die dann gesagt hätte, ich bin doch nicht Krösus. Wir reden von Krösus, diesem König, in seiner Stadt. Aber es geht nicht um den Menschen, es geht um die Stadt. Und die Menschen, die darin lebten, zu einer Zeit, als über sie in der Bibel beschrieben war. Die Stadt hatte etwas Besonderes. Sie war nicht nur geprägt von wirtschaftlicher Blüte und Wachstum und Reichtum. Nein, sie lag auch auf einem hohen Felsplateau mit steilen Wänden an drei Seiten. Eine ganz schmale, steile Auffahrt führte hinauf. Das war der Grund, weswegen sie über Jahrhunderte hinweg uneinnehmbar war. Und wie ist dann doch da passiert? Die Umstände ändern sich, die Römer ergreifen die Macht um das Jahr 2000, um das Jahr Christi herum. Ein wirtschaftlicher Niedergang setzt ein. Im Jahre 17 nach Christus zerstört ein Erdbeben die Stadt. Sie wird zwar wieder aufgebaut, aber dümpelt so vor sich dahin, ohne große Werte zu haben. Kam nie wieder zu der richtigen Blüte. Und im 15. Jahrhundert wurde sie dann von mongolischen Muslimen zerstört. Heute ist das Felsplateau noch da. Aber unten am Fuß von dem Felsplateau ist ein kleines Dorf. Das hat fast den gleichen Namen wie damals die Stadt. In dem Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes ist von der Stadt berichtet. Und mit diesem Sendschreiben aus Offenbarung 3, Vers 1 bis 6, wollen wir uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen. Steigen wir nach und nach ein. Ich lese nicht alles vor. Ihr könnt das gern verfolgen. Ich greife einige Sachen raus, die mir so wichtig geworden sind. Da heißt es zu Anfang, und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe, dieses sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast und dass du lebst und bist tot. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Apostel Johannes, der ja auf der Insel Patmos in der Verbannung war, nicht unbedingt einen leibhaftigen Engel mit Flügeln, so wie wir ihn uns vorstellen, meinte. Der griechische Begriff ist sowohl als Engel zu übersetzen, Angelos gleich Engel, aber auch Angelos gleich Bote. So könnten wir natürlich auch zu dem Schluss kommen, weil es ja nicht nur ein Sendschreiben ist, sondern es sind sieben verschiedene, an sieben verschiedene Gemeinden, die in der Umgegend dort auch waren, dass eben verschiedene Boten gesandt wurden zu dem in der Verbannung befindlichen Johannes, um sich nach seinem Wohlergehen zu sehen. Und Johannes gibt ihnen diese Botschaften in den Sendschreiben weiter. Denn es wird ja berichtet, dieses sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Das ist nicht Johannes, sondern das ist unser Herr Jesus Christus, der die sieben Geister Gottes hat. Wie komme ich darauf? Und ich finde das immer so interessant, den alten Grundsatz von Martin Luther umsetzen zu können, wenn ich in der Bibel was vorbereite oder forsche. Der hat nämlich mal gesagt, die Bibel erklärt sich selber. Und wenn ihr mal an einen Punkt kommt, wo ihr sagt, Mensch, das verstehe ich nicht, da weiß ich nicht weiter, versucht doch mal ein paar Nebenstellen herauszufinden oder mit einer Konkordanz zu sagen, wo steht denn auch was von den sieben Geistern? Es gibt nämlich eine wunderbare Stelle im Jesaja-Buch, da redet er von dem Spross aus dem Hause David, von dem Knecht, dem Gottesknecht Jesus. Der hat die sieben Geister, und zwar die Weisheit und den Verstand, die Kraft und den Rat, die Erkenntnis und die Furcht Gottes und die Gerechtigkeit. All das trifft ja auf unseren Herrn Jesus Christus zu. Und dieser ist es, der das Sendschreiben in Auftrag gibt an die Gemeinde. Darum geht es ja hier in unserem Text, an die Gemeinde in Sardes. Und er hat auch die sieben Sterne. Und auch da wieder eine kleine Parallele, ein paar Kapitel weiter, Kapitel 1 in der Offenbarung heißt es dann, die sieben Sterne sind die Engel der Gemeinden, also die Boten der Gemeinden oder übertragen vielleicht die Leiter der Gemeinden, die Ältesten in den Gemeinden, die Verantwortlichen in den Gemeinden. Unser Herr Jesus redet ganz gezielt Menschen an, die im Dienst stehen, hier in dieser Situation auch als Leute, die den Brief und seine Wünsche und seine Gedanken weitergeben sollen. Zum Ende des Kapitels, des Verses 1, sind drei wunderbare Lobeshymnen zu finden. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen und du lebst. Fantastisch. Die Werke der Geschwister in Sardes sind bekannt. Sie haben den Namen Jesu Christi, wie wir ja auch unseren Herrn dort verherrlicht haben. Und sie leben. Ich finde das großartig. Wenn das alleine über unserem Leben zu sagen wäre, wäre es toll. Wenn wir unsere Werke so tun in unserem geistlichen, persönlichen Leben, dass wir dem Herrn die Ehre geben, dann ist das wunderbar. Der Satz geht aber weiter. Ich kenne deine Werke, dass du lebst und du bist tot. Ist das nicht krass, dieser Gegensatz? Da ist etwas lebendig, da hat etwas Werke getan, vielleicht mit der richtigen Motivation, wie es so schön heißt, gut gemeint oder gut gedacht und schlecht gemacht. Das ist sogar möglich, auch im christlichen Bereich, dass wir Dinge tun, die uns einfach so wichtig sind, die wir tun wollen, wo wir hinterher merken, da war die Wand dicker wie mein Kopf, mit dem Kopf wollte ich durch die Wand gehen. Wir haben das mal erleben müssen. Wir waren 1980 nach Bonn gezogen, haben dann einige Zeit in einer Brüdergemeinde verbracht, hatten dann Kontakt zu unserem Wohnort, zu gläubigen Geschwistern, haben einen Hauskreis gegründet, der wuchs und wuchs, und irgendwo kam dann der Gedanke auf, wir machen eine Gemeinde am Ort. Toll, wir machen eine Gemeinde. Wir bauen Gemeinde. Wir schließen uns zusammen, 6, 7, 8 Familien. Und wir haben angefangen, ein Haus gemietet, renoviert, gemacht und getan. Die Hütte war voll, 80 oder 100 Leute waren da zum ersten Gottesdienst. Und einem der letzten Gottesdienste, die ich dann da mitgemacht habe, habe ich meiner Frau gepredigt. Weil alle anderen dann irgendwann gemerkt haben, wir wollen nicht mehr dabei sein. Und ich habe auch gemerkt, ich wollte mit meinem Kopf durch die Wand. Wir waren überzeugt davon, auf dem richtigen Weg zu sein. Gott hat Türen geöffnet, Möglichkeiten geschenkt. Aber die Frucht blieb aus. Die Wege gingen nicht weiter auf. Und das andere Beispiel haben wir als Gemeinde ja auch erlebt. Was war die letzten 1,5 Jahre? Ein Hin und Her, ein Überlegen, ein Schwanken in den Meinungen. Kaufen wir das Haus unterm Regenbogen oder nicht? Ist es zu teuer, zu groß, zu klein? Haben wir zu viele Räume, haben wir zu wenig Räume? All das hat bisher wunderbar gepasst. Es ist aufgegangen. Gott hat es geschenkt, dass die Tür, die er damals einen ganz kleinen Spalt aufgemacht hat, jetzt aufgegangen ist, dass wir weitergehen können. Und im persönlichen Leben ist es doch ganz genauso. Da kommt dir eine Idee in den Sinn. Wie es allgemein so schön heißt, man müsste doch mal dies und jenes in der Gemeinde tun. Ich habe das mal gelesen in einem wunderbaren Artikel, wie jemand die Idee hatte, einen Büchertisch auf dem Marktplatz durchzuführen. Dürfen wir mittlerweile leider nicht mehr. Wir haben es zwar eine Zeit lang probiert, ist aber verboten mittlerweile. Nur wir haben das damals mal, ich habe das damals mal gelesen, halt, wie jemand die Idee hatte. Und die ersten drei, die er gefragt haben, haben gesagt, nee, keine Zeit und geht nicht und mache ich nicht und will ich nicht. Und dann hat er sich einfach seinen Tapeziertisch genommen, eine Tischdecke draufgeknallt und ist an den Markt gegangen. Und nachdem er das zweite und dritte Mal alleine gemacht hat, kam wieder einer dazu. Dann kam eine Schwester dazu. Zum Schluss waren sie zu fünft. Zu guter Letzt, so wie das da berichtet war, stand ein kleiner Chor da auf dem Markt und hat den Leuten das Evangelium gesungen. Aus einer kleinen Idee, die er hatte, ist er einen Weg gegangen im Vertrauen auf Gottes Führung und Leitung. Es muss nicht so enden wie hier, wo die Geschwister ihre Werke getan haben und dann gesagt wird, du bist tot. Wie geht es weiter in Vers 2? Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Erstmal nur so weit wie bisher. Sei wachsam, klar. Wir sind alle wachsam, wenn wir morgens aufstehen. Sei wachsam heißt aber, dass du etwas hast, denn das Übrige, was da ist, kannst du stärken, weil es ja sterben will. Musst du da an so einen Blumentopf denken oder an einen schönen Garten. Wir hatten vorhin drüber gesprochen im Garten mit den Pflanzen. Ne? Denk an den Blumentopf, da ist die Pflanze und die lässt den Kopf hängen. In dem Moment, wo man aber Wasser hineinkommt, dann geht es auf. Da ist noch Leben in dem Topf. Stärke das Übrige, das sterben will. Und als Erklärung wird vom Johannes hier gegeben, denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Es ist eine positive Substanz da, auch wenn du meinst, es geht nicht weiter. Meine Oma hatte, obwohl sie wenig mit dem Glauben zu tun hatte, einen wunderbaren Vers zwischen den Fenstern hängen. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her, das leicht. Du trägst des Alltags schwere Last und wieder Kraft und Mut und Glauben hast. Ich habe den Vers behalten, weil er mich hier auch wieder erreicht. Da ist etwas Positives noch vorhanden. Das Übrige kann ich stärken und die Werke, die sie getan haben, sind nicht völlig. Die sind nicht perfekt. Der griechische Begriff für das völlig kann auch mit vollkommen übersetzt werden. Die sind nicht vollkommen. Da ist noch viel Arbeit damit zu machen. Aber nicht aufgeben, nicht nachgeben. Immer wieder Wasser auf die Pflanze, damit sie richtig blühen kann. Vers 3, gedenke nun, wie du empfangen hast und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Die Sarder sollten zurückdenken, wie sie empfangen haben und gehört haben und bewahren. Wie war das in unserem Leben? Manche sind viele, viele Jahrzehnte schon gläubig, manche stehen kurz vor der Taufe, manche sind dabei zu überlegen, wo ist die erste Liebe in meinem, vielleicht in deinem Leben, wo du lange mit Jesus gehst, geblieben? War das nicht eine andere Zeit damals, als wir so wie die Jugendlichen hier heute fröhlich gesungen haben im Gottesdienst? Mittlerweile lässt meine Stimme so ein bisschen nach, deswegen bin ich mit dem Singen zurückhaltender. Aber irgendwo im Herzen war das ganz anders. Oder ist es gleich gut geblieben? Wer weiß. Ich wünsche es uns allen. Wenn wir zurückdenken, und das will ich damit sagen, wie du empfangen hast und wie du gehört hast und sollst es bewahren, wird den Sardern hier gesagt, dann denke an das Positive. Lass dich nicht runterziehen. Lass dich nicht runterziehen davon, dass du sagst, es ist alles so schwer. Lass dich nicht runterziehen davon, dass du, ich hab am Arbeitsplatz nur blöde Menschen um mich herum. Verzeiht den Ausdruck. Die anderen sind natürlich immer schuld, wenn irgendwas schief läuft. So ist es doch manchmal in unseren Gedanken. Lass uns nicht runterziehen mit den Gedanken, die wir haben. So nach dem Motto, früher war ja alles besser. Da hatten wir einen Kaiser. Wir hatten einen Führer. Da war ein starker Mann. Da gab es nichts Schlimmes auf der Welt. Ich hatte keine Erfahrung. Es gab kein Social Media damals. Gedenken wir, wie wir empfangen haben, was Jesus uns gegeben hat an Wunderbaren, an Gutem. In jedem Lied, das wir heute gesungen haben, waren so viele tolle Elemente enthalten, die uns daran erinnern können. Und wenn doch so ein kleiner Funke, so ein kleiner Zweifel in dir ist, weil du sagst, naja, es ist trotzdem alles schlecht. Es ist trotzdem alles nicht schön in meinem Leben. Ich weiß nicht weiter. Dann tue Buße, das wird den Sardern gesagt. Tue Buße und bring dein Leben mit Jesus wieder in Ordnung. Wir haben hier im Park, wo ich mit Simon und Edda und einigen anderen aus unserem Verein bei der Kleinbahn rumkämpfe. Und da gibt es diese Weichen, ne? Wo man dann, der Zug fährt gerade und dann fährt er so raus halt. Und manchmal denkst du auch, diese gerade Straße, das ist so toll, dieses Gleis geradeaus, das macht so einen Spaß. Und wenn die eine Weiche, wo der Zug vorbeikommt, nicht richtig gestellt ist, dann knallt die ganze Lok mit dem Anhänger raus. So ist es doch manchmal auch in meinem und in deinem Leben. Da ist eine Weiche nicht gestellt, weil ich vielleicht in meinen Gedanken zu sehr an früher denke, weil ich vielleicht zu sehr an mein Hobby denke, okay, meine Frau weiß es, Carrera, Entschuldigung, weil ich vielleicht einfach auch von meinen Sorgen mich übermannen lasse, weil ich weggebracht werde von dieser breiten Straße, von dem geraden Gleis, auf das mich Satan führen will. Und er sagt mir, guck mal da, da ist doch toll, Da sind die besseren Blumen wie geradeaus. Da sind die hübscheren Mädchen, haben wir vielleicht in jüngeren Jahren gesagt, oder die hübscheren Männer, je nachdem. Nein, bleibt auf dem geraden Weg, der zum Kreuz führt. Und lasst euch nicht abbringen. Und wenn ihr dann in diese Gefahr kommt, dann tut Buße und kehrt einfach um. Weiter heißt es in Vers 3, wenn du nur nicht wachen wirst, so werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Schon eine krasse Drohung. Wenn du nicht wachen wirst, so werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich kommen werde. Vorher waren sie auch aufgefordert, wachsam zu sein in Vers 2. Jetzt heißt es aber, wenn du nicht wachen wirst, wird dir was passieren. Wir kennen dieses Beispiel mit dem Kommen wie ein Dieb. Wenn der Dieb eindringt ins Haus, ist meistens keiner zu Hause. Klar, es ist ein materieller Schaden, viele haben eine Versicherung, alles kein Problem, alles easy. Aber auf der anderen Seite ist es schon schade, wenn du siehst, dass plötzlich in deinen Räumlichkeiten alles durchgewühlt wurde, alle Ecken und Räumlichkeiten sind durcheinandergebracht. Aber darum geht es nicht unbedingt hier. Es geht darum, dass wir wachsam sein sollen, damit der Dieb uns nicht überraschen kann. Und es gibt in dem Zusammenhang interessante Beispiele, wo davon berichtet wird, auch einige andere Verse, wo der Tag des Herrn zum Beispiel beschrieben wird, der wie ein Dieb in der Nacht kommt. Oder noch deutlicher sagt es Petrus in seinen Briefen, der Tag des Herrn kommt mit Erdbeben, mit Getöse, mit Lautstärke. Auf der einen Seite denke manche, der Tag des Herrn oder der kommt wie ein Dieb in der Nacht, ganz heimlich, still und leise. Aber aus dem Zusammenhang der Verse, die wir immer wieder hier finden, kommt er hauptsächlich überraschend. Deswegen, wie können wir denn wachsam sein? Den Sardern wird es gesagt, für die ist es zu spät, weil ja die Stadt später zerstört wurde, die Gemeinde nicht mehr existiert. Wir können aber die Gedanken mitnehmen und versuchen, wachsam zu bleiben, indem wir daran festhalten, was Gott uns gesagt hat, indem wir, ich habe jetzt keine Bibel, die Bibel uns vor Augen führen und sagen, das ist der Liebesbrief Gottes an mich und an dich, wo er das beschrieben hat, was für mich wichtig ist und für jeden Einzelnen ganz persönlich. Vers 4. Es ist noch Hoffnung in Sardes. Du hast einige wenige Namen, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Besudeln ist so ein ganz alter deutscher Ausdruck, befleckt, beschmutzt. Da kommt das Menschliche raus. Mir passiert es jetzt öfters, wenn ich jetzt schon langsam auf einem etwas älteren Alter bin, dass da plötzlich irgendwas runterfällt. Und ich denke mir, Mensch, früher ist es nicht passiert, dass dir was beim Essen nicht gekrümelt hat oder so. Langsam wirst du doch älter. Aber die Kleider sind besudelt, weil der menschliche Charakter, die menschlichen Eigenschaften uns einfach Probleme machen. Deswegen heißt es hier weiter, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind würdig. Auf der einen Seite sollen sie wachsam sein, sollen das Übrige stärken. Und hier wird ihnen gesagt, wenn du dich menschlich verunreinigt hast, oder dein Geist durch menschliche Fehler und Schwachheiten nicht in Ordnung ist, nicht mehr so fleckenlos rein, dann bist du trotzdem würdig, weil du mit mir einhergehen wirst in weißen Kleidern. Das Schöne an diesen Sendschreiben ist, dass sie immer wieder Dinge herausgreifen, die für uns zwischen den Zeilen gar nicht drinstehen. Aber für die, die das Schreiben bekommen haben damals, die können mit den weißen Kleidern ganz toll was anfangen, weil sie eine umfangreiche, sehr, sehr, sehr weitläufige Kleiderindustrie in Sardes hatten zu der Zeit. Und viele Färbereien waren da, mit sicherlich bunten Stoffen, vielleicht auch Mustern, die wissen, was es heißt. Ein weißer Stoff wird verunreinigt oder besudelt. Die können das nachvollziehen, die Menschen dort. Wer überwindet, heißt es in Vers 5, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Eine irre Zusage. Wer überwindet, wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Weiße Kleider sind in der Bibel in der Regel immer Zeichen dafür, dass jemand von Neuem geboren ist, sage ich jetzt mal platt. Einfach von der Situation her, dass er umkleidet wird mit den reinen Kleidern, als wenn das Blut Jesu dich reingewaschen hat. Aber dieses Überwinden, manche denken, die Zeiten, die vor uns liegen, wo der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommt, die müssen wir überwinden und dann werden wir in den Himmel eingehen. Eine Möglichkeit. Andere denken vielleicht, das Überwinden passiert in mir selber. Wenn ich meine Zweifel habe, meine Sorgen habe, wenn ich mich wegbringen lasse, wenn mir manches am Sonntag wichtiger ist als den Gottesdienst, wenn ich mich mit der Bibel nicht so sehr beschäftige, sondern das vielleicht ein bisschen schleifen lasse im Laufe der Zeit, kann das schon passieren. Überwinde dich selber, steckt für mich da drin. Denn um mit weißen Kleidern ausgekleidet zu werden, kostet es was. Es hat mich damals einige Überlegungen und Gespräche gekostet, als ich in jungen Jahren in der Gemeinde war, wo wir Kontakt bekommen haben, wo es darum ging, soll ich mit Jesus leben oder nicht? Soll ich all das Schöne, was ich hatte, mein Fußball und sonst was alles, ich hab nicht so gut Fußball gespielt, dass ich wie die Besten Nachmittag spielen durfte, ich musste Sonntagvormittag spielen, habe es gerne gemacht, keine Sorge, aber ich stand irgendwann vor dem Punkt, wo ich sage, ja, Gottesdienst oder Fußball spielen, was ich seit dem achten Lebensjahr gemacht habe. Wer überwindet, der hat etwas vollbracht, was ihn was gekostet hat. Eine weitere Aussage, die ich persönlich sehr gut finde, heißt, ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Man könnte denken, das ist ein Blankoscheck. Jesus wird meinen Namen bekennen vor den Engeln, wenn sie irgendwann zum Strafgericht kommen. Oder wenn Satan vor Gottes Thron steht, wie bei Hiob, wird Jesus sagen, hey, komm, lass mal, Jürgen ist durch mein Blut rein geworden. Das Buch des Lebens ist so ein Ausdruck, so ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe mal so ein bisschen nachgeforscht, wie wir das verstehen können. Und da fand ich in der Bibel ähnliche Aussagen. Da heißt es hier bei uns, ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Als Mose damals vom Berg Sinai runterkam mit den 10 Geboten unterm Arm, hatte das Volk gesündigt. Und Mose betete zu Gott und sagte, lösche mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus, an ihrer Stelle. Mose war sich bewusst, da gibt es ein Buch, das Gott geschrieben hat, wo er ausgelöscht werden kann. So wie es in unserem Text ja hier auch steht, wer überwindet, dessen Name wird nicht ausgetilgt. Andere Stellen, bei Daniel heißt es, Errettung gibt es für alle, die im Buch geschrieben stehen. Oder Jesus sagt es den Jüngern, als sie zu ihm kommen und sagen, wir haben Dämonen ausgetrieben. Da sagt er, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Oder Paulus grüßt die Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Und in den Himmel kommen nur die, heißt es in Offenbarung ganz zum Schluss, die im Lebensbuch des Himmels geschrieben sind. Ich habe mir versucht, das so vorzustellen. Wie ist das? Wie würden wir da so an Gottes Stelle rangehen und sagen, da ist die Masse der Menschen weltweit zu aller Zeit. Vielleicht würde ich eine Excel-Tabelle machen und die Namen alle aufgeführt haben. Braucht Gott nicht, der hat bessere Möglichkeiten, er ist allwissend. Aber wenn wir an diesen vielen Stellen finden, dass es die Dinge und die Namen, die Personen im Himmel angeschrieben sind, könnten wir ja denken, wenn ich mich bekehre, wenn ich sage, ich möchte ernsthaft mit Jesus leben, dann trägt er mich ein in sein Buch des Lebens. Finde ich aber in den einzelnen Stellen, die wir gerade besprochen haben, nicht so. Ich persönlich stelle mir das so vor, ob das theologisch, hochtheologisch richtig ist, weiß ich nicht. Ich fand es nur eine für mich sinnvolle Erklärung. So wie bei Mose und auch hier in unserem Text, das Buch des Lebens ist geschrieben. Und es gibt eine Stelle in Offenbarung, da heißt es, die Menschen werden das Tier, also den Antichristen, anbeten, alle, dessen Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an. Da ist dieses Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an. Gott hat den allumfassenden Plan, er weiß es. Und ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt zu Jesus gekommen bin und gesagt habe, Herr, vergib mir meine Schuld und meine Sünden und ich möchte mit dir leben, dann macht er den grünen Haken. Wir hatten letztens ein Gespräch mit jemandem, dem wir viel über den Glauben erzählt haben und über unsere Erfahrungen, von dem wir aber wissen, dass er, wie er schon mal selber sagte, mit Gott nichts anfangen kann. Wir sprachen auch vom Himmel und unserer Hoffnung und er sagte, ich kann damit nichts anfangen. Wenn es soweit ist, wenn ich sterbe, gehe ich nach unten. Ich war sprachlos. Ich wusste nicht weiter, was ich ihm sagen sollte. Es tut mir so weh. Wir beten täglich für diesen. Aber ich war sprachlos. Vielleicht ist es eine gute Erklärung. Vor Grundlegung der Welt wurde das Buch des Lebens im Himmel geschrieben. Jeder Mensch steht drin als Geschöpf Gottes. So nach dem Motto, Gott hat jeden Menschen geschaffen. Er kommt in die Liste hinein. Mit der Bekehrung kommt der grüne Haken oder die Fettdruckschrift. Und wenn er sagt, nee, so wie der Bekannte, von dem ich gerade sprach, dann wird er ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Ist es denn sinnvoll, überhaupt Christ zu werden? Nee, haltet euch bitte zurück, jetzt nicht alle gleich mit einem Lebenszeugnis und tolle Erlebnisse, die hat jeder. Da kann keiner aufhören zu reden. Dessen Herz voll ist, dem wird der Mund, geht der Mund über. Ich fand eine interessante Aussage dazu von einer intellektuellen Persönlichkeit aus dem 17. Jahrhundert, der, soweit ich das nachlesen konnte, nicht Christ war. Aber er war hochintelligent und hat eine Sache analysiert, die mir persönlich sehr gut geholfen hat, das nachzuvollziehen. Er hat die Frage für sich versucht zu beantworten, ist es denn überhaupt nur sinnvoll, Christ zu werden? Denn wenn ich davon ausgehe, so ist eine seiner Thesen, man glaubt an Gott und Gott existiert. Dann wird man belohnt, man kommt in den Himmel. Wir haben gewonnen, die ewige Herrlichkeit wartet auf uns. Die zweite These von ihm, Blaise Pascal hieß er übrigens, wer das nachlesen möchte, Anfang des 17. Jahrhunderts hat er gelebt. Die zweite These, man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In dem Fall gewinnt man nichts, aber man verliert auch nichts. Man glaubt zwar an Gott, aber der ist ja gar nicht da. Dritte These, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. Wenn ich an Gott glaube und er nicht da ist, ist doch alles egal. Ich gewinne nichts, ich verliere nichts. Und die vierte These von Blaise Pascal, man glaubt nicht an Gott, weil ich ihn nicht sehen kann, anfassen kann, beweisen kann. Ich kann ihn nur erleben. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert. Was ist denn dann? In dem Fall wird man bestraft, schreibt man hier. Man hat verloren. Man ist verloren. Man braucht die Errettung aus der Hölle. Das ist ein Begriff, über den so oft, wie ich das immer wieder gehört habe, gar nicht gern gepredigt wird. Ist ja klar, wir haben vorher davon gesprochen, eben Buße zu tun, umzukehren, das Schwache zu stärken, weil überall noch Hoffnung da ist, weil wir in den Himmel kommen wollen und überwinden können. Und dann machen wir uns Gedanken über die Hölle. Denken wir daran, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert. Dann stehst du vor der großen Frage, was hast du aus deinem Leben gemacht? Es ist Gesetz, dass wir als Menschen sterben müssen. Da wird keiner was dagegen sagen und danach kommt das Gericht. Und dann stehen wir vor Gott, die einen zum Lobpreis, zum Lohn, zur Herrlichkeit werden nach den Werken gerichtet und die anderen auch nach den Werken, aber als Strafgericht. Ich habe in meinem Glaubensleben und in vielen Lesen der Bibel festgestellt, dass wahnsinnig viele Prophezeiungen sich auf Jesus beziehen. Ich glaube, über 300 habe ich mal gelesen, die sich schon als wahr erwiesen haben. Geschichtliches kann man sehr gut nachvollziehen, wenn ihr Propheten Daniel mal nachlest und da wirklich ein gutes Geschichtsbuch daneben legt. All das Positive, all das, was uns zu Gott führt und zu Jesus führt, ist glaubwürdig in der Bibel. Und dann sagen manche, die Hölle, gibt's nicht, Hirngespinst, macht den Menschen nur Angst, die sollen niedergemacht werden, die sollen gehorchen. In der Hölle ist es heiß, ewiges Feuer, ewige Pein, ewige Schmerzen. Ihr könnt das alles nachlesen an den verschiedenen Stellen. Dann ist es doch lieber sinnvoll, an Gott zu glauben. Dich zu überwinden, zu sagen, Herr Jesus, ich habe Zweifel, ich weiß nicht, was meine Nachbarn, meine Freunde, meine Schulkameraden, meine Arbeitskollegen sagen. Aber im tiefsten Inneren merke ich, ich will mit dir leben. Bitte hilf mir, mich selbst zu überwinden. Lass uns einen Moment der Stille jetzt haben. Ich möchte diese Stille dann mit einem Gebet abschließen, als Abschluss des Gottesdienstes, dass jeder nochmal nachdenken kann, wie sinnvoll es ist, unser Leben mit Jesus zu leben. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes sehen durften, dass auch da, wo wir Fehler machen, Schwachheiten haben, immer noch Hoffnung da ist, zur Buße, zum Umkehren, zum Stärken des Übrigen. Wir danken dir dafür. Ich danke dir dafür, Herr, dass du das uns deutlich gemacht hast aus deinem Wort. Ich danke dir dafür, dass du einen Weg gezeigt hast, der uns auf die gerade Straße, auf das gerade Gleis, auf die Hauptstraße in den Himmel führen kann, dass wir nicht diese Weiche nehmen, um irgendwann mal der ewigen Verdammnis zu sein. Ich möchte dich loben und preisen für das Werk, das du vollbracht hast und dass wir an dich glauben dürfen und bitte dich, dass du jedem Einzelnen das gibst, was er braucht, um seine persönliche Entscheidung für dich zu treffen. Amen.